Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem 1. Korintherbrief im 1. Kapitel, die Verse 18 bis 25. Auf unserem Gottesdienstzettel ist er abgedruckt. Sie können gerne mitlesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht, zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern ein Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Herr Gott, so segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe goldene Konfirmanden, 50 Jahre ist es her, dass Sie hier in dieser Kirche eingesegnet wurden bei ihrer Konfirmation. Es war das Jahr 1966, wenn ich richtig gerechnet habe. Das Jahr, als England zum ersten und einzigen Mal Weltmeister wurde, in dem berühmten Endspiel im Wembley-Stadion, wo das berühmte Tor fiel, das keins war. Und jetzt ist England auch noch aus der EU ausgetreten. Wir werden sehen, wohin das führt und ob das eine weise Entscheidung war. Denn um die Weisheit, um die Klugheit geht es heute in diesem Gottesdienst. In der Lesung haben wir gehört von Jesus, der an den See von Genezareth geht und Menschen in seine Nachfolge beruft, junge Menschen, Petrus und seinen Bruder und andere jüngere Menschen beruft er in die Nachfolge, dass sie ihm folgen, alles aufgeben, alles lassen, was sie bisher getan haben, von der Arbeit weg ihm nachfolgen. Die Jugend vor 50 Jahren, da waren sie jung, da waren sie Jugendliche, interessiert, offen für das, was vor einem liegt, offen für alles Neue, was das Leben bringen wird, begeistert möglicherweise auch. Und sozusagen als Kontrapunkt zu diesem Ereignis in der Vergangenheit vor den 50 Jahren, als Kontrapunkt dazu ist heute in der Predigt die Rede von der Weisheit. Weisheit, die man ja gerne dem Alter zuschreibt. Die Weisheit des Alters. Und so kommt das zusammen, die Begeisterung in der Jugend und die Weisheit des Alters. Und Sie blicken zurück, liebe goldene Konfirmandinnen und Konfirmanden, auf 50 Jahre, die nun dazwischen liegen. Und damals haben Sie so hier in dieser Kirche, wie die Jünger Ja zu Jesus gesagt haben, ihm gefolgt sind, damals haben Sie hier gestanden und Ja gesagt, als die Pfarrer Sie fragten, ob Sie konfirmiert werden wollen, ob Sie Ihren Glauben festmachen wollen, ob Sie Ihre Taufe befestigen und begründen wollen. Und dann hat man Sie hier eingesegnet. Und nun sind Sie wieder hier und wir erinnern uns gemeinsam an diesen Tag, an dieses Ereignis und feiern. Und die Frage ist, was könnte denn der gemeinsame Nenner sein? Was könnte denn das verbindende Element sein zwischen dem Tag vor 50 Jahren und diesem Tag heute? Und ich glaube, in unserem Predigttext könnten wir einen gemeinsamen Nenner finden. der damals galt und der heute gilt und der auch schon den Korinthern galt. Paulus sagt in diesen durchaus nicht einfach zu verstehenden Worten: Es ist nicht deine Leistung, es ist nicht dein Wissen, es ist nicht dein Können und Vermögen, dein Glück oder dein Schicksal, das dich hierher gebracht hat, sondern es ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Handeln und seine Weisheit in unserem Leben hat uns getragen und hat uns bis hierher gebracht. Und darum ist diese ganze Rede von der Weisheit der Menschen und von dem, was Menschen tun, was die Juden fordern und die Griechen erwarten, was die Menschen auch von Gott erwarten, da redet er eigentlich nur deshalb so, um unser Augenmerk auf einen ganz anderen wichtigen und wesentlichen Punkt zu nennen. Und den nehme ich jetzt noch mit dazu, der dann am Ende dieser ganzen Passage, die überschrieben ist mit diesem Wort, mit dieser Überschrift, die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott. Am Ende dieser Passage in Vers 31, da heißt es dann: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und ich glaube, das ist der zentrale Satz, der gemeinsame Nenner, der alles verbindet, was Paulus den Korinthern sagt, was ihnen damals gesagt wurde und was uns heute noch zu sagen ist. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Damit sagt er uns: Wenn du stolz sein kannst und willst auf dein Leben, dann denke daran, dass du im Grunde das Gott zu verdanken hast. Und wenn du dich so an Gott, den Herrn, erinnerst, dann tu es so. Dann tu es auf diese Weise. Wenn du ihn ansiehst, bevor du ihn ansiehst, mach dir klar, dass er dich schon längst gesehen hat. Er, der am Kreuz gestorben ist, für dich und mich und für alle Welt. Und wenn du dich ihm näherst, ob damals in der Konfirmation oder heute wieder, und ihn anschaust, dich auf ihn besinnst, dann denke daran, er hat dich schon längst gesehen. Ich möchte das versuchen, an einem modernen Beispiel in unsere heutige Lebenswelt zu übertragen. Wie das damals war, als der Paulus das den Korinthern sagte, und wie wir das vielleicht auch etwas besser nachvollziehen können, wie das alles gemeint ist. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Kinder haben. Einige sind ja mit ihren Kindern auch da. Aber wir alle waren mal Kinder und darum wissen wir, wie das ist und worum es geht bei dem, was jetzt kommt. Wenn Kinder sich streiten, das haben wir alle mal erlebt. Ein Beispiel: Julia und Britta streiten sich. Mein Vater ist älter als dein Vater und darum ist er klüger und schlauer und weiser. Daraufhin sagt Britta: Ja, aber unser Auto, das ist viel größer als eures. Und Julia: Ja, aber wir fliegen mit dem Flugzeug. Wir brauchen gar kein Auto. Und Papa bezahlt das alles. Und Britta kontert: Ja, aber wir fahren dafür viel weiter. So weit und noch weiter. Bis zum Horizont und wieder zurück. Und Julia versucht es wieder und Britta nun fast los: Aber mein Papa ist der beste Papa auf der Welt. Wenn die beiden Väter gehört hätten, wie ihre Töchter sie beschreiben, den Herren wären wahrscheinlich die Ohren vor Scham oder Freude rot angelaufen. Das heißt ja, der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand, aber in diesem Fall wären die wahrscheinlich hoch beseelt und beglückt. Liebe Gemeinde, was in diesem kleinen Beispiel, in diesem Kinderwettstreit komisch oder vielleicht auch tragikomische Züge steht, das kann im Leben einer Kirchengemeinde oder einer Gemeinschaft überhaupt sehr dramatisch, sehr zerstörerisch und auch wirklich ins Unangenehme umkippen und ausfallen. Und so war das damals. Paulus hatte es in der Gemeinde mit rivalisierenden Parteien zu tun. Es gab Parteien in Korinth. Das ist vielleicht auch normal, dass es in einer größeren Gruppe von Menschen unterschiedliche Meinungen gibt. In der Europäischen Union haben wir es ja jetzt gerade erlebt, dass also Menschen abgestimmt haben, was sie tun wollen, was sie für richtig halten. Das ist ein Stück weit auch normal. Aber zurück in dieser Gemeinde in Korinth, der Paulus hörte, dass es Spannungen gibt, ja, dass es in gewisser Weise sogar so etwas wie einen Väterwettbewerb gibt. Wer ist der bessere Vater? Wer ist der bessere Vater? Und einige sagten, ja, ich gehöre zu Paulus. Der hat mich zum Herrn geführt. Der hat mich getauft. Und ein anderer sagte, nein, ich gehöre zu dem Petrus, zu Kephas. Der hat mich getauft. Und außerdem war der ja ein direkter Nachfolger von Jesus. Jesus selbst hat den beruft und der steht viel höher als der Paulus. Zu dem gehöre ich. Und ein dritter sagte, ja, aber ich bin von dem Griechen Apollos getauft worden. Und der hat ja das Evangelium nochmal in ganz anderer Weise verstanden. Er hat es ja weitergeführt. Der hat ja nochmal neue Aspekte in den Glauben hineingetragen. Darum ist der viel fortschrittlicher. Der ist besonders lebensklug und ein besonders guter, weiser Missionar und Prediger. Und so gab es die Parteiung in Korinth und die verschiedenen Väter des Glaubens, denen man anhing und denen man folgte. Und ja, natürlich, zwischen einem Vater des Glaubens und seinem Zögling, seinem Jünger, seinem Schüler, zwischen einem Täufer und einem Täufling, da besteht eine gute und enge und tiefe Verbindung. Und deshalb dürfen wir sagen, in Korinth ging es damals so menschlich zu wie bei uns heute. Je höher der Täufer geschätzt wurde, je weiter oben er im Rang stand, desto höher stand oder fühlte sich zumindest auch der Täufling. Das ist dann so wie, vorhin fragte ich die goldenen Konfirmanden, na, bei wem sind sie denn konfirmiert worden? Pfarrer Ort, Pfarrer Heil, Pfarrer Ahlgrim? Wer war denn jetzt der bessere Pfarrer? Und wahrscheinlich hat jeder gesagt, ihr wart die beste Konfirmandengruppe, die ich überhaupt gehabt habe jemals. Ja, so schnell geht es dann, dass wir uns miteinander vergleichen. Mancher hätte vielleicht den Rat gegeben, naja, das darf man alles nicht so ernst nehmen, darüber muss man hinwegsehen, so sind die Menschen halt. Aber der Apostel Paulus, der witterte, hier gibt es ein Problem in Korinth. Hier gibt es ein persönliches Problem, ein Problem auf der persönlichen Ebene. Und besonders ist das ein Problem, das in der Gemeinde auch mit ihrem Wohlbefinden zu tun hat, mit der Erbauung der Gemeinde. Denn wenn in diesem Prestigekampf um den besten Täufer, um den besten Vater des Glaubens die Gemeinde zerspalten wird, zerrissen wird, in Streit gerät, in ein Machtgezerre kommt, dann wird diese Gemeinde auseinanderbrechen. Und das hat der Paulus gespürt und diese Gefahr heraufkommen sehen. Und alles, was an guten Dingen da war, alles Vertrauen, was bisher entstanden war, das wird verspielt, das wird aufs Spiel gesetzt. Und Paulus macht deutlich, warum streitet ihr euch überhaupt? Es geht doch um den einen Gott, es geht doch um den einen Christus. Ohne diesen Christus gäbe es überhaupt keine Taufe und keine Täufer. Ohne diesen Christus gäbe es überhaupt keine Beziehung. Alles, was ihr hier in der Gemeinde tut, ist doch auf Christus gegründet. Und wer ist Christus im Vergleich zu diesen Täufern? Der steht doch viel höher im Kurs und im Ranking als die Menschen, die ihr hier so hochhebt. Und so spricht Paulus das an mit einer gewissen Lässigkeit auch, was seine eigene Person angeht. Er sagt, ich weiß nicht mehr so genau, ob ich bei euch überhaupt irgendjemanden getauft habe, aber seid ihr deshalb auf meinen Namen getauft? Ihr seid doch nicht auf meinen Namen getauft, ihr seid auf Christus getauft. Und der Apollos, der mag ja weise und klug sein, der mag hoch ehrenwert und sehr geschätzt sein unter euch. Aber ist der Apollos etwa für uns gekreuzigt worden? Am Kreuz auf Golgatha hat Gott die Klugheit der Welt und die Machtansprüche der Lehrer und Autoritäten zuschanden gemacht. Und in Christus, dem gekreuzigten Messias, ist alles menschliche Rühmen ausgeschlossen worden. Und darum sagt er, wir verkünden das Wort vom Kreuz. Das ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das ist sowas Unbegreifliches, sowas Widersinniges, Unsinniges, dass man im Grunde damit nichts anfangen kann, es sei denn, man glaubt. Und das muss man eben immer wieder neu lernen, dass das Kreuz eine Gemeinde formt und stabilisiert. Eine Gemeinde und ihre tollen Lehrer und Apostel. Und das kann man nur lernen. Glauben kann man nur lernen von Menschen, die glauben. Und darum ist es wichtig, dass wir in einer Gemeinschaft unseren Glauben miteinander teilen. Und ich freue mich, dass heute von Ihnen einige auch seit langer Zeit mal wieder in die Kirche gekommen sind. Und wünsche mir, dass es nicht das letzte Mal war. Julia und Britta streiten um ihren Vater, mein Vater, dein Vater, auf kindliche Weise. Das ist das alte, bekannte Ritual im Kampf um gesellschaftliches Ansehen. Aber warum machen die Kinder das? Weil sie denken, ich habe einen starken Vater, einen tollen Vater. Und weil mein Vater so toll ist, darum bin ich auch toll. Darum bin ich auch was wert. Mein starker Vater macht auch mich stark und mächtig. Das gibt Selbstbewusstsein, das gibt Prestige. Und ich gehöre zu diesem Vater. Der schützt mich. Der behütet mich, der umsorgt mich, der kümmert sich um mich. Der redet mit den Lehrern in der Schule, wenn es mal schwierig wird. Der verteidigt mich, wenn Kinder mir Ärger bereiten. Dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist wichtig. Natürlich gibt es dann im Laufe des Lebens, gerade in der Jugend, auch die Ablösungserscheinungen bei Eltern und Kindern. Das ist auch normal. Dann wird die Gruppe der Gleichaltrigen wichtig. Dann gibt es Kleiderordnungen, die Labels, die Jugendlichen haben. Wenn du das richtige T-Shirt anhast, die richtige Hose, dann bist du in. Wenn du irgendwas von Aldi anhast, bist du eher out oder gerade in, je nachdem, wie das so läuft. Paulus versucht, mit diesen Verhaltensmustern zu brechen und unseren Kampf um Anerkennung in die Perspektive des Gekreuzigten zu stellen. Ja, es gibt auch Leute, die wählen den Fußballverein, der immer gewinnt. Und freuen sich dann natürlich immer, weil sie immer gewinnen, sind immer oben auf. Weil sie so auf der Seite des Gewinners stehen. Wie viel schwerer haben es die, die zu Vereinen halten, die immer um den Abstieg kämpfen und alle Höhen und Tiefen mitgehen, als diejenigen, die sich nur an die ganz tollen Vereine halten, die viel Geld haben und damit Tore schießen. Der Apostel hat gesehen, dass es in Korinth diese Auseinandersetzung gibt und will ihnen da raushelfen, will ihnen Anleitung geben, will ihnen ein Vorbild geben, zu dem sie wirklich aufsehen können, einen Anführer geben, der wirklich sie in guter Weise aus ihren Verstrickungen und Streitigkeiten herausführt. Und darum sagt er, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Und ein Kapitel später schreibt er dann, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist der gemeinsame Nenner, auf den Paulus die Korinther einschwört und das auch uns heute Morgen gilt. Paulus ist sozusagen selbst betroffen, einer dieser Väter. Er hat selbst rote Ohren, weil er zuhört, was die Kinder oder wie die Kinder ihn loben, weil sein Name im Zusammenhang dieses Väterwettbewerbs in Korinth ja mitgenannt wurde. Er war auch ein Vater der Gemeinde, war ein Anführer, ein Guru. Und das hat ihm sicher einerseits gefallen, andererseits aber auch irritiert. Und darum tritt der Paulus eine gewisse theologisch riskante Flucht nach vorne an. Er sagt mit anderen Worten, mag der Kephas dem Herrn ja besonders nahe gestanden sein, als einer der ersten Jünger berufen sein, mag Apollos weise sein, ja wirklich eine charismatische Erscheinung gewesen sein und mag auch ich daneben blass und grau wirken, so will ich doch dieses eine euch sagen, liebe Korinther. Nicht kluge Worte machen die Verkündigung aus. Nicht kluge Worte, sondern die Gabe und die Fähigkeit, vom gekreuzigten Christus zu erzählen. Sein Wort zu entfalten, sein Wort zu verstehen helfen, wie Gott in ihm, dem Gefolterten und Gemarterten, uns gleich geworden ist. Und wer das begreift und verstehen kann, der begreift auch, dass die Weisheit der Welt, die Sätze der Wissenschaft, die Sprachspiele der Experten, alles nichts taugen, um unsere Welt zu sichern und unsere Welt zu beschreiben. Klar faszinieren uns Menschen Wundertäter und Heiler und Gurus, die irgendwie großartig auftreten und tolle Sätze sagen. Aber das Kreuz Christi, das fasziniert nicht nur, sondern das erschreckt uns auch. Und das irritiert uns. Und das Besondere an uns, liebe Gemeinde, ist es, dass wir eben diesen Schrecken, der auch dieses Kreuz mit sich bringt, uns, jetzt gut zuhören, im besten Sinne gefallen lassen. Dass es uns gefällt in dem Sinne, dass wir es glauben können, glauben wollen und auch weiter verkündigen wollen. Wir können nur den Glauben lernen von Menschen, die glauben. Und darum erzählen wir von der Kreuzigung und auch von Kreuzigungen, von der Gewalt im Alltag der Gesellschaft. Und da gibt es genügend furchtbare Beispiele. Und darin entdecken wir und finden wir wieder das ganze Leiden in dieser Welt. Und so sagt Paulus, wer sich also rühmt, der rühme sich des Herrn, der am Kreuz dich ansieht und dich schon längst gesehen hat, bevor du ihn siehst. Also, liebe Gemeinde, wenn es ums Ansehen geht, um das, was wir sind und wie weit wir es gebracht haben, wer der Bessere von uns ist, der möge heute Morgen innehalten und erkennen, dass er schon längst erkannt wurde. Und so wird Paulus auch später in seinem ganzen Brief an die Korinther immer wieder diese Frage aufgreifen: Wie könnt ihr euch zurückbesinnen auf Christus, den Gekreuzigten? Wie könnt ihr euch wieder eins machen in Christus? Wie könnt ihr ohne eure sozialen Unterschiede, eure Verschiedenheit auch vom Herkunft und von den Anfängen eures Glaubens, wie könnt ihr euch da trotzdem eins machen, euch einig sein und euch nicht übereinander erheben und der eine sich für was Besseres halten als den anderen? Und in seinen Briefen wirbt Paulus dann immer wieder um Vertrauen, indem er Probleme und Streitsituationen durchspielt und Rücksicht und Selbstzurücknahme lehrt und schließlich im Kapitel 13 das hohe Lied der Liebe singt und sagt, worauf kommt es an in der christlichen Gemeinde? Auf die Liebe untereinander. Und Sie kennen das dann alle, die Liebe ist nicht hochmütig, sie ist sanftmütig und so weiter. Ich will das jetzt nicht zitieren, lesen Sie es nach 1. Korinther Kapitel 13. Und die Liebe, das ist diese Gottesmacht, die die Gemeindewirklichkeit nicht nur verklärt, sondern die sie gestaltet, wenn wir in der Liebe miteinander umgehen. Und das alles versucht er auch an sich selbst zu demonstrieren. Weil das Wort vom Kreuz etwas mit dem macht, der es weitergibt. So steht nämlich jeder, der das Wort vom Kreuz verkündigt, in einer langen Reihe von anderen Verkündigern. Pfarrer Heil, Pfarrer Ort, Pfarrer Ahlgrim, jetzt steht der Pfarrer Schnitzmann hier. Nach mir werden irgendwelche anderen Pfarrerinnen oder Pfarrer hier stehen. Und die Julia und die Britta in unserem Beispiel mögen das genießen, den Streit um die Autoritäten. Aber der Vater der Väter, der Vater der verschiedenen Verkündiger, sein Weg zur Selbstklärung, sein Leid, sein Risiko, sein Dank, sein Schutz, seine Vertrauenswürdigkeit, das liegt alles im Inhalt dieser Predigten. Christus, der Gekreuzigte, das ist der gemeinsame Nenner. Und so wie er, der Gekreuzigte, uns ansieht, so wie er mit Gottes Augen uns ansieht, gleichsam ohne den Schutzmantel unserer eigenen gesellschaftlichen Positionen und Errungenschaften, unsere Leistungen und Ängste sieht, ja, uns vielleicht auch manchmal erschreckt, so dürfen wir in diesem Erschrecken auch Gottes Solidarität und Liebe erblicken. Und die Zusage hören: Ich habe dich zuerst gesehen, du bist es, den ich haben will, du bist es, den ich liebe, du bist es, für den ich mein Leben gegeben habe. Und das eint uns alle. Und deshalb müssen wir uns nicht vergleichen und müssen wir nicht wettstreiten. Wir müssen nicht darüber streiten, welcher Vater der bessere ist, wie die Julia und die Britta, weil wir eben alle denselben Vater im Himmel haben. Und der sieht uns an und liebt uns alle gleich und hat alles für uns gegeben. Und darum, wenn sich einer rühmen will, dann soll er sich des Herrn rühmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.